Und der Jürgen sagte, heute ist also ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21 dran. Als sie das Mahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen? Er antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich habe dich lieb. Da sagte Jesus: Dann weide meine Lämmer. Kurz darauf fragte Jesus zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich wirklich? Er antwortete: Ja, Herr, du weißt, ich habe dich lieb. Jesus erwiderte: Dann weide meine Schafe. Darauf fragte Jesus zum dritten Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Aber er antwortete: Herr, du weißt alle Dinge. Du erkennst doch, dass ich dich liebe. Darauf sagte Jesus: Weide meine Schafe. Vor Gott sage ich dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber älter geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Als er das gesagt hatte, sprach er zu ihm: Folge mir. Soll ich doch das andere Mikro nehmen? Hört ihr auch so ein? Okay, dann ist es nur in meinem Kopf. Diese Worte, die wecken Erinnerung in mir. Und zwar an zwei Bücher. Also ich gehöre zu einer Generation, die liest tatsächlich noch Bücher. Und ich habe noch so viele Bücher. Bei der jüngeren Generation habe ich manchmal, das ist nur noch Dämmmaterial so in meinem Regal. Aber ich habe ein Buch von Charles Haddon Spurgeon, Hast du mich lieb? Unschwer zu erkennen, da geht es auch um dieses Wort, um dieses Gespräch von Jesus, ausgewählte Predigten. Und das Besondere daran ist, ist die Karte da drin. Die stammt mich vom 1. Dezember 1983 und da schrieb mein damaliger Pastor, heißt Carsten Kraft: Lieber Andreas, weil du am Basar Interesse für dieses Buch gezeigt hast und du die Nase so nett mitten im Gesicht hast, möchte ich dir das Buch von Spurgeon schenken. Mit Gruß, Carsten Kraft. Also jetzt wisst ihr, warum ich Bücher geschenkt bekomme. Das Besondere, das ist ja etwa 40 Jahre her. Und damals hatte ich noch nicht so viel Taschengeld und da überlegt man sich zweimal, ob man so ein Buch kaufen kann. Und er hat es gesehen, das war mein erstes theologisches Buch. Habe ich auch gelesen. Und damals gehörte ich seit einem Jahr zu Jesus. Christlich aufgewachsen. Ich sage immer, ich bin in die Kirche gegangen, bevor ich geboren wurde. Meine Mutter hat mich mitgebracht. Aber zu Jesus gehören, das war erst 1982. Und damals las ich diese Predigt von Spurgeon und ich begriff schon damals, und sie hat mich schon damals bewegt, dass diese Frage auch mir gilt. Hast du mich lieb? Und diese Frage habe ich mir gestellt. Und diese Frage hat sich auch 40 Jahre später nicht erledigt, auch wenn ich damals die Frage bejaht habe. Sie lässt sich, denke ich, nur aktuell beantworten. Aber das stimmt sicherlich auch, die Antwort, deine Antwort, hat langfristige Auswirkungen. Mit der Antwort stellst du eine Weiche, die deine gesamte Lebensführung bis ins Alter bestimmen kann. Deine Antwort ist insofern zukunftsweisend, weil nämlich Jesus dir dann zum Beispiel einen Auftrag anvertrauen kann. Oder weil du damit auch entscheidest, dass du auf diesem Weg mit Jesus weiter mit ihm unterwegs bist. Und Jesus weist ja den Petrus noch darauf hin, es gibt eben Führungen, die uns entsprechen. und die uns richtig Freude machen. Da fühlen wir uns so gesegnet. Es gibt Führungen, die schön und sogar herrlich sind. Und es gibt Führungen, die wir nicht wollen und die uns viel kosten. Ihr habt vielleicht noch im Ohr, was Jesus zu Petrus sagte. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber älter geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Auch das gibt es. Hast du mich lieb? Ich muss das für mich immer ein bisschen übersetzen. Mit dem Gürten ist das vielleicht nicht ganz so verständlich heute. Ich glaube, jetzt geht's. Also da macht sich jemand fertig, um aufzubrechen. In anderen Teilen Deutschlands würde man sagen, pack mal's. Also, als du jünger warst, da hast du den Autoschlüssel an dich genommen und bist los, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, da wird jemand anders dir die Schlüssel abnehmen und dich wohin fahren, wo du nicht hin willst. So, verstehe ich. Und das hat mich jetzt an das zweite Buch erinnert. Dieses zweite Buch, das habe ich aus dem Regal genommen im Januar dieses Jahres. Und zwar deswegen. Ich hatte so einen vereiterten Kiefer und Schmerzen und das ging über mehrere Wochen. Habe mich also mit Schmerzmitteln so über Wasser gehalten und in einer Nacht konnte ich nicht schlafen deswegen. Habe mich dann unten in den Gemeinschaftsraum gesetzt, das Feuer angemacht und dann habe ich mir ein Buch rausgesucht, wo ich dachte, von irgendjemandem, dem es noch schlechter geht als mir. Das ist ganz hilfreich. Genau, und ich habe eins gefunden. Und zwar Helmut Gollwitzer und Führen, wohin du nicht willst. Vielleicht kennt das sogar jemand. 1953 geschrieben, einige nicken sogar, genau. Es hat mich total beeindruckt, was so mit Zahnschmerz möglich ist. Also, das ist der Bericht einer Gefangenschaft. Sehr aktuell, denke ich, im Blick auf den Ukraine-Krieg, ein Blick auf die russische Seele, auf den Marxismus, auf das, was Ideologie auch so in Menschen bewirkt. Es hat mich beeindruckt, wie der Helmut Gollwitzer seinen Gang in die russische Kriegsgefangenschaft sieht und wie er darüber nachdenkt, wie er das sogar als gerechtfertigt ansieht, obwohl er selber nun nicht groß schuldig geworden ist, aber er war ein Teil. Und wie er dann in diesem Gefangenenlager, was sicher nicht schön war, wie er dann das als eine Platzanweisung von Jesus annimmt. Und in dieser Situation, egal wo, sagt, und hier führst du mich hin, wohin ich nicht will. Also das sehr empfehlenswert. Der Rahmen von dieser Geschichte, die wir gehört haben, ist euch sicherlich bekannt. Die haben also gefrühstückt, Jesus mit seinen Jüngern. Und alles an diesem Morgen war so, dass sie sagten, Mensch, das ist fast wie früher. Also erstmal Fischzug, vergeblich. Und dann steht Jesus am Ufer und sagt, werft mal auf der rechten Seite aus. Und sie fangen. Und das Netz, 153 große Fische. Dann lassen sie die ganze Arbeit liegen, denn so Fische machen ja auch Arbeit, und frühstücken erstmal. Sie essen mit Jesus, so wie damals. Und sie merken, Jesus ist ihnen genauso wie früher zugewandt. Seine Gnade, seine Liebe, seine Zuwendung ist genauso ungeteilt da. Aber da gibt es eine Geschichte dazwischen. Und diese Geschichte dazwischen bedeutet, alle Jünger hatten die Jüngerschaft aufgegeben. Alle hatten sich von Jesus abgewandt und sind abgehauen. Es ist ein Frühstück nur mit den Jüngern. Vielleicht ist es nochmal gut, sich in Erinnerung zu rufen, was eigentlich der Unterschied ist von den Jüngern zu anderen Menschen ihrer Zeit. Das waren also nicht nur die Hörer von Jesus, sondern sie hatten alle Jünger sich von dem bisherig Gewohnten abgewandt, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und das war genau der Charakterzug einer Jüngerschaft, dass sie bei Jesus bleiben. Also nicht nur Gottesdienstbesucher, sondern jeden Tag mit Jesus zu leben. Und der zweite Unterschied war, dass durch dieses Leben mit Jesus sie ihn anders erkannt und gekannt haben als die anderen Leute. Jesus ist ein Lehrer, er ist ein Wundertäter, vielleicht ein Prophet. Und da war diese Erkenntnis, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und diesen Jüngern lehrte Jesus etwas über diesen Leidensweg, den notwendigen. Und ihnen offenbarte er sich als Auferstandener. Kommen wir nochmal zu den prägenden Fragen. Jesus stellt diese Fragen an Jesus nicht auf leeren Magen. Das ist, finde ich, schon mal sehr sympathisch. Sondern er geht ganz schön zur Sache. Es ist ja eine ganz schlichte Frage, die Jesus da wiederholt. Hast du mich lieb? Aber es ist eine Frage, wo ich auch euch, sie, dich bitten würde, nimm dir Zeit, sie aufrichtig zu beantworten. Sie fragt nach unserem Kern, nach unserer innersten Haltung zu Jesus, nach meiner Beziehung. Wie steht es um die? Das ist ja eine sehr, sehr persönliche Frage, eine seelsorgerliche. Und es ist bei dieser Frage so, ich kann sie nicht für dich beantworten und du kannst sie nicht für mich beantworten. Wenn ich so an Liebespaare denke und es geht so um die Liebe oder die Frage, liebst du mich, dann kommt es ja auf jede Betonung drauf an. Also, wenn man sich das vorstellt, mindestens die Frauen können das wahrscheinlich nachvollziehen, da fragt einer von den beiden, liebst du mich? Und der andere antwortet, ich habe dich gern. Dann ist das eine Botschaft. Dann habe ich noch nicht das gehört, was ich eigentlich hören wollte. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Man kann da auf verschiedenen Ebenen antworten. Und jetzt achtet mal, ich muss leider mit euch ein bisschen ins Griechische gehen, was genau in diesem Gespräch abläuft. Jesus fragt Simon Petrus, so ist es erläutert, und er spricht ihn dann an, Simon, Sohn des Johannes. Er spricht ihn nicht als Petrus an. Ihr erinnert euch, Petrus war nur Petrus, weil Jesus ihn so genannt hatte. Die Identität als Fels hatte er nur in der Verbundenheit mit Jesus. Es gibt eine Identität, die haben wir nur, wenn wir verbunden sind mit Christus, mit ihm unterwegs sind. Und jetzt spricht Jesus ihn an, sozusagen auf das, was er ohne Jesus ist. Simon des Johannes. Also sprich, Müllers Jochen oder Andreas, Sohn vom Erhard. Und dann weiß ich, okay. Ja, und dann stellt er ihm folgende Frage, liebst du mich mehr als diese? Und das Wort, was im Griechischen dort steht, ist Agape, also Agapas. Viele von euch wissen das. Die Griechen haben bei Liebe ein bisschen mehr differenziert als die Deutschen. Wir kriegen das nicht übersetzt. Also, es gibt diese drei Übersetzungen, also drei Differenzierungen für Liebe im Griechischen. Da ist einerseits das Verb Eros. Ihr wisst, aber da geht es jetzt weniger um erotische Liebe, sondern um die begehrende Liebe. Ich möchte sozusagen Besitz ergreifen vom anderen. Na, wir sagen vielleicht, ich habe dich zum Fressen gern. So, aber um die geht es hier nicht. Das zweite ist Phileo. Das ist das Gernhaben, die Freundschaft, die Verwandtschaft, wo ich eine Zuneigung habe. Wir gehören einfach zusammen. Wir sind einander zugeneigt. Und dann gibt es das dritte Agapeo. Das ist die, ich sage mal ganz freundliche Hinwendung um des anderen Willen. Es ist diese verlässliche, die sich hingebende Liebe. Man könnte auch sagen, es ist die echte, die göttliche Liebe, die nicht beim anderen sich entzündet, sondern im Wesen dessen, der liebt. So, und jetzt fragt Jesus nach dieser Agape-Liebe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortet, nicht auf der gleichen Ebene, nämlich Agapose, sondern er antwortet Philose. Er sagt sozusagen auf die Frage, hast du echte Liebe zu mir mehr als diese? Du weißt, dass ich dein Freund bin. Du weißt, dass ich dich gern habe. So, jetzt begreifen wir, was gerade da passiert. Jesus hat ja ganz bewusst so gefragt, hast du mich lieber als diese? Denn er hat eigentlich nur aufgenommen, was Petrus selber gemeint hatte. Er hatte ja in dieser Nacht, als sie verraten wurden, gesagt, und wenn sie alle, nämlich die anderen Jünger, an dir irre werden, wisst ihr, was er dann kam? Also ich ganz gewiss nicht. Also ich nicht. Ich liebe dich mehr als die anderen, heißt das übersetzt. Und danach fragt Jesus jetzt, liebst du mich mehr als die anderen? Und bei Petrus bleibt nur noch, ja Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Und dann geht Jesus eine Ebene runter. Jetzt gibt es keinen Vergleich mehr mit den anderen, sondern nur noch, okay, Petrus, liebst du mich? Und er ist wieder bei dem Agape. Und Petrus antwortet wieder, du weißt, dass ich dein Freund bin. Und jetzt kommt die dritte Frage. Darauf fragte Jesus zum dritten Mal Simon, Sohn des Johannes, Müllers Jochen, hast du mich lieb? Und jetzt geht Jesus auch auf die Ebene von Petrus. Er fragt nämlich, bist du mein Freund? Und diese dritte Frage, von der heißt es jetzt, Petrus wurde traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, bist du mein Freund? Selbst das fragt Jesus, stimmt das? Trifft wenigstens das zu? Und er antwortete nicht mehr, ja, sondern, Herr, du weißt alle Dinge. Du erkennst doch, dass ich dein Freund bin. Darauf sagte Jesus, weide meine Schafe. Es ist eine entscheidende Frage. Jesus fragt nicht nach meinem Versagen, auch wenn er es durchaus kennt. Wisst ihr, dreimal hatte es sich eingebrannt in die Seele, untauglich. Untauglich für das Reich Gottes. Jetzt sitzen sie ja wieder an einem Kohlenfeuer. Das war ja genau das Kritische. An einem Kohlenfeuer in der Dunkelheit, Jesus gefangen. Und Petrus sagt, ich kenne ihn nicht. Er hat beschworen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Untauglich. Untauglich, ein Jünger zu sein, das im Gespräch mit Jesus steht vor Augen. Und Jesus fragt aber gar nicht nach dem Versagen. Er fragt, liebst du mich? Es muss mir ja keiner sagen, dass ich in meinen Handlungen, in meinem Verleugnen, in meinem Vergessen von Jesus nicht dem entsprochen habe, was ich ihm mal alles zugesagt habe. Die schreien laut genug. Wisst ihr, wenn Jesus ein tauglich über dein Leben schreibt, dann ist es in Ordnung. Wenn er dir sagt, weide meine Schafe, dann darf ich mit Zuversicht weitergehen und genau das tun. Auch wenn ich weiß, dass meine eigenen Kräfte gar nicht ausreichen. Jesus fragt auch nicht nach meinem Wissen oder meiner Erfahrung, wie viele Bücher ich studiert habe, wie viele Predigten gehört habe. Jesus fragt auch nicht direkt nach meiner Enttäuschung oder meinem Unverständnis Gott gegenüber. Wisst ihr, es ist bei Petrus im Blick auf seinen Glauben so vieles anders gewesen, als Petrus sich das gedacht hatte. Jesus, Gott, hat so anders gehandelt, als er sich das mal vorgestellt hatte. Erinnert euch nochmal an diesen Punkt, als er erkannte, dass Jesus der Messias ist. Damals war er sich seiner Liebe zu Jesus so gewiss. Er war so begeistert von Jesus. Es war alles klar. Und aus dieser Liebe heraus wollte er Jesus natürlich beschützen. Er hatte es so gut gemeint. Jesus, wir brauchen dich. Wir lieben dich. Er wollte ihn vor dem harten Weg bewahren. Und Jesus hatte dieser Liebe eine harte Abfuhr erteilt. Sagte sogar, hinter der Liebe steht der Satan. Liebe als Argument. Es gab ja das mal, dass man sagt, Liebe ist immer richtig. Fragt sich, was ich genau liebe. Liebe ich Jesus oder nur meine Vorstellung von ihm? Ich kann auch von anderen Liebe fordern und schütze nur meine Sünde oder meine Sucht. Vielleicht kennt ihr das. Aber du bist doch Christ, du musst mir doch helfen in meiner Not, sagt der Alkoholabhängige zu mir, der gerade wieder neuen Sprit braucht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Liebe entspricht. Liebe setzt mich nicht automatisch ins Recht. Wir haben ein Beispiel in der letzten Zeit vor Augen geführt bekommen. Der russische Präsident zitierte die Bibel und sprach von der größten Liebe, die Leute haben, wenn sie ihr Leben für andere hingeben. Und er sprach damit von seinen Soldaten, die ihr doch Leben doch hingeben für die anderen. Das ist doch die wahre Liebe. Und man denkt, viel perverser geht's jetzt nicht. Das Argument Liebe sagt noch nichts darüber aus, dass das Ziel, was du verfolgst, wirklich im Sinne Gottes ist. Jesus fragt nicht nach meiner Enttäuschung. Der Weg mit Jesus war für Petrus einerseits wunderbar und voller Nähe Gottes. Und er war auch erschütternd und verstörend andererseits. Und jetzt beinhaltet die Frage von Jesus, hast du mich lieb? Eben auch das. Hast du dich damit abgefunden, einen solchen Herrn zu haben? Willst du mich so annehmen, wie ich bin? Fragt Jesus. Wisst ihr, ich glaube, es ist mit ganz bewusster Absicht am Ende des Johannesevangeliums, dass dieses Gespräch stattfindet und nicht am Anfang. Wir dürfen mit den Jüngern zusammen mit Jesus mitgehen, dürfen ihn erleben, die Enttäuschung und die Erschütterung. Und am Ende dieses Weges, Johannes 21, fragt Jesus Petrus und das Johannesevangelium fragt uns. Und jetzt? Wo du dich selber besser kennengelernt hast und wo du Jesus besser kennengelernt hast. Wo du in manchem erschüttert wurdest. Hast du mich lieb? Gilt das jetzt noch nach deinem Lebensweg? Es ist ja ganz schlicht auch das, was der Vater im Himmel sich eigentlich die ganze Zeit immer schon wünschte. Ihr erinnert euch ja, der sich vor allem das von uns wünscht, dass wir ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben. Wenn ich das an mich heranlasse, merke ich, es geht Jesus nicht um Enthusiasmus. Es geht ihm wahrscheinlich nicht mal um eine Liebesbeteuerung, vielleicht nicht mal um ein Gefühl. Aber wie stehst du zu unserer Beziehung, fragt Jesus. Und wie wird deine Antwort ausfallen? Petrus antwortet sehr demütig. Herr, du weißt es. Du weißt, dass ich dich gern habe. Die Liebe zu Jesus wirkt sich aus. Und die Antwort ist, weil du ihn lieb hast. Und wenn du ihn lieb hast, dann kümmere dich um seine Schafe. Kümmere dich um die, die Jesus lieb hat. Also ähnlich wie auf der Alp, wir haben ja auch ein paar Schafe, das sind so keine Steinschafe. Also die sind ziemlich selten als Haustiere, die sind nicht ohne. Also ich mag ja unsere Schafe. Die eine heißt Thea und Rika und Sean. Genau. Und genau so sind die. Manchmal bin ich so genervt von denen. Da habe ich extra einen Zaun gebaut, um bestimmte Bereiche zu schützen oder den Baum zu schützen. Und die machen die Zäune kaputt. Der Bock, der wirft sich auf den Zaun drauf. bei den anderen Schafen, die kriechen auf dem Bauch unterm Zaun durch. Da habe ich ihnen gesagt, hallo, ihr seid Schafe. Also, die können mich manchmal nerven. Und jetzt sagt Jesus, mach das, Petrus, was ich bisher gemacht habe. Weide meine Schafe. Die mögen manchmal ein bisschen nervig sein, die machen auch was kaputt. Weide meine Schafe, ich liebe sie. Ich habe mein Leben für sie hingegeben. Nun habe ich den besonderen Auftrag in der Uckermark, die Schafe zu sammeln und ein paar Verlorene noch aufzusuchen und diese winzige Herde, die da so verstreut ist, mich da ein bisschen drum zu kümmern. Ihr seid auch ein Teil der Herde, die zu Jesus gehört. Und auch euch gilt immer wieder dieser Auftrag, diese Schafe mit im Blick zu haben. Und das ist ja gar nicht so einfach in dieser Zeit. Du hast es vorhin schon angedeutet. Wir haben eine Zeit, die ein ungeheures Lebenstempo hat. Die Dinge ereignen sich in einem Tempo, dass es ungeheure Fliehkräfte gibt. Und das heißt, es sprengt eigentlich auseinander. Alles drängt auseinander. Unsere natürlichen Empfindungen sind so. Es zerstreut. Und auch die Jünger haben es erlebt. Es gibt diese Phasen und die Zeiten der Dunkelheit, wo alle zerstreut werden. Und dann kommt der Auferstandene und er sammelt sie. Und sie sammeln sich wieder um ihn. Und er spricht ihnen neu den Auftrag aus. Mit der Geschichte, die wir miteinander und mit ihm haben. Und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass ihr wie Petrus an diesem Tag das so mitsagen könnt. Und ich weiß, es ist ein ganz gewaltiger Segen dahinter. Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe.